Ja, Sie haben die Überleitung quasi schon gelegt zu Frau Dr. Regina Pretorius. Ihre Einschätzung des Grundeinkommens auch aus der Perspektive Gender, die Frage nach Arbeit, Care, Tätigkeiten. Bitte mir den Kurz.
Okay, hören Sie mich jetzt? Ja. Also, ich komme ja, wie gesagt, aus der Schweiz. Und ich bin zwar nicht Geborene, aber seit 1988 angeheiratete Schweizerin. Und deshalb konnte ich Mitfrau werden im Initiativkomitee für die Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen. Das ist interessant, das wurde jetzt heute Abend überhaupt noch nicht erwähnt. Wir haben ja darüber abgestimmt. Also in der Schweiz ist so diese Vorstellung, das ist ganz was weit weg und niemand redet darüber, das ist bei uns überhaupt nicht so. Alle reden darüber. Also jetzt seit dem 5. Juni nicht mehr so viel, da geht es ja immer so erstmal in den Wellental. Aber von Januar 2012 bis 5. Juni 2016 mussten alle darüber reden, weil alle mussten ja darüber abstimmen. Ich war also mittendrin in diesem jahrelangen Event, das ziemlich viel auch über die Grenzen raus Aufsehen erregt hat. Im Januar 2012 wurde ich Mitglied in diesem Komitee aus 8 Menschen. Und am 5. Juni, das haben Sie ja sicher mitgekriegt, 2016 haben die Schweizer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger über die Initiative abgestimmt. Es waren 23% dafür, das war sehr unterschiedlich, je nachdem, auf dem Land, in der Stadt, in der französischsprachigen, in der deutschsprachigen Region. Aber es waren über 500.000 Leute doch immerhin und das ist zwar relativ zu 7 Millionen nicht so viel, aber wenn Sie sich mal vorstellen, 500.000 Leute sind doch ganz schön viele. Ob das jetzt ein Erfolg oder ein Misserfolg ist, darüber kann man streiten und darüber wird auch gestritten. Zu dieser Frage sage ich einiges in dem Text, der in dem Buch da drin ist. Da geht es nämlich so ein bisschen um eine Rückschau auf diese Initiative, auf diese Zeit zwischen 2012 und 2016. Ich habe selten in meinem Leben so viel gelernt wie in diesen Jahren. Ich habe nämlich eine Art von Politik erfahren, die weit über herkömmliche Parteigrenzen hinausreicht. Es war eine Art philosophische Politik. Eine Art Wiedervereinigung von Politik und Denken, von Politik und Philosophie, für mich auch Theologie, und auch von Politik und Kunst. Diese neue oder vielleicht auch uralte Art von Politik ist möglich geworden durch dieses Projekt, das natürlich auch von vielen als Spinnerei, als Hängematte, als Utopie und so abqualifiziert wurde, aber es ist doch ein sozialpolitisches Projekt, das je länger je mehr auch weltweit ernst genommen wird und das je länger je mehr auch als ein praktikabler Ausweg aus den Sackgassen des globalen Neoliberalismus gilt. Nicht nur im reichen, sogenannten reichen Europa, sondern auch sonst in der Welt, in Indien, in Brasilien, in Namibia und so weiter. Es gibt schon ganz schön viele Experimente. Das bedingungslose Grundeinkommen, das habe ich gelernt und das wusste ich aber auch schon, ist nicht die Lösung, sondern ein Teil der Lösung. Es gibt auch schon Buchhörer, das heißt genauso Teil der Lösung. Das möchte ich festhalten gleich zu Beginn. Es ist nicht einfach so die Patentlösung. Ich habe die faszinierenden Möglichkeiten der direkten Demokratie selber erlebt und selber ausprobiert, vor allem beim Unterschriftensammeln auf der Straße. Wir mussten ja 100.000 gültige Unterschriften zusammenbringen und das heißt in Wirklichkeit 120.000, weil ja immer ziemlich viele nicht gültig sind. Das ist anstrengende Arbeit, mit irgendwelchen Leuten auf der Straße über dieses Projekt zu sprechen und das heißt nicht einfach über das bedingungslose Grundeinkommen, sondern über unser gutes Zusammenleben, über die Zukunft, über die Frage, was ist überhaupt Arbeit, über die Frage, wozu soll denn das Geld überhaupt gut sein? Über die Frage, was ist Wirtschaft? Das meine ich, wenn ich sage, dass bei diesem Projekt Politik und Denken wieder zusammengefunden haben. Und zwar ganz normal auf der Straße, nicht unbedingt in den philosophischen Fakultäten, da zum Teil auch. Ich habe also mit Leuten, die ich zum großen Teil noch nie gesehen hatte, von denen ich nichts weiß, von denen ich aber manchmal erstaunlich viel in erstaunlich kurzer Zeit gelernt habe, gesprochen über solche grundlegenden Fragen. Wenn ich nicht diese Abstimmungsbögen dabei gehabt hätte und damit mein Schweizer Bürgerinnenrecht ausgeübt hätte, dann hätte man mich für eine Spinnerin gehalten. Wenn ich auf die Straße gehe und sage, ich will jetzt mit dir darüber reden, wozu das Geld gut ist. Aber wenn ich diesen Unterschriftenbogen in der Hand habe, dann bin ich legitimiert. Und das ist sehr faszinierend. Ich habe in diesen 4,5 Jahren auch viel über patriarchales Beharrungsvermögen gelernt. Als ich nämlich zum ersten Mal in diesem Initiativkomitee aufgetaucht bin, das ursprünglich vor allem aus Männern bestand, und die wussten dann schon natürlich, wenn man da nur ein Männerkomitee auf die Piste schickt, dann haben wir keine Chance, also brauchen wir Frauen, dann sind sie auf mich gekommen, weil ich mich schon länger damit auseinandergesetzt hatte. Und da wurde mir zunächst mal verkündet, dass die unbezahlte Hausarbeit in der Kampagne für das Grundeinkommen kein Thema sein soll. Es wurde dann so ein bisschen herablassend, dieses Jahr, wenn das mein persönliches Steckenpferd ist, dann kann ich das schon pflegen, ich kann aber nicht mit Unterstützung aus dem Komitee rechnen. Das heißt, die Tatsache, ich kenne die österreichische Statistik nicht, aber in der Schweiz wird die unbezahlte Arbeit seit 1997 statistisch erhoben vom Statistischen Bundesamt, und wir wissen, dass mehr als die Hälfte aller notwendigen Arbeit unbezahlt geleistet wird. Also diese Idee, Menschen arbeiten nur, wenn sie Geld dafür bekommen, ist statistisch längst widerlegt. Und trotzdem hieß es dann im Komitee, ach nee, das Thema wollen wir lieber nicht. Andere Schwerpunkte sollten im Mittelpunkt stehen, nämlich vor allem Kreativität, Selbstentfaltung, Selbstbestimmung, die Roboterisierung, das uns angeblich die Arbeit in Zukunft ausgehen wird und so. Das war dann auch der Schwerpunkt der Kampagne. Sie können sich vorstellen, dass von diesem Moment an für mich als Feministin, als postpatriarchale Denkerin, mein Mitwirken im Komitee eine ziemlich konfliktreiche Sache werden würde, und das wurde es dann auch. Denn dass schon heute mehr als die Hälfte aller notwendigen Tätigkeiten ohne die sogenannten unverzichtbaren finanziellen Anreize, wie das immer so schön heißt, geleistet werden, nämlich zu Hause, putzen, kochen und so weiter, Sie kennen das. Das ist tatsächlich eines der stärksten, vielleicht sogar das stärkste Argument für das bedingungslose Grundeinkommen. Und gleichzeitig ist es eine ziemlich knifflige Aufgabe, wieder Herausforderung für das Denken, den Leuten auf der Straße zu erklären, dass das bedingungslose Grundeinkommen trotzdem kein Hausfrauenlohn ist. Weil es nämlich überhaupt kein Lohn ist. Es ist kein Lohn für irgendwas, auch nicht für Hausfrauen. Dass die Bedingungslosigkeit also für alle, so in dem Sinn, wie die Margit das vorhin gesagt hat, als Menschenrecht, auch für diejenigen, die unter heutigen Bedingungen gratis das Notwendige tun, und das sind sehr viel mehr Frauen als Männer, nicht nur Frauen, aber doch sehr viel mehr, dass die Bedingungslosigkeit also bedingungslos auch für diese gilt. Tatsächlich ist es mir bis fast zum Ende der Abstimmungskampagne, das heißt Frühjahr 2016, nicht gelungen, diesen zentralen Punkt in eine breitere Debatte zu bringen. Zum Beispiel im letzten September war die Nationalratsdebatte, also das Parlament, und dieser Punkt, dass die finanziellen Anreize keineswegs notwendig sind dafür, dass Leute etwas tun, kam in der Parlamentsdebatte nicht zur Sprache. Mit anderen Worten, es ist mir noch nicht gelungen, das bedingungslose Grundeinkommen als postpatriarchales Projekt zu profilieren. Das ist aber mein Ehrgeiz. Die Frauenbewegungen hielten sich, wie übrigens auch die Kirchen, das sind ja so meine beiden Bezugspunkte, Frauenbewegung und Kirchen, lange vornehm zurück. Erst ab Januar 2016 formierten sich dann allerdings zwei feministische Lager, eins dafür und eins dagegen. Und die Zeit war dann leider zu kurz, um den Dissens auszudiskutieren oder gar beizulegen. Das ist jetzt der Stand der Dinge. Wobei allen Schweizerinnen und Schweizern klar ist, dass Dinge, die wirklich eingreifen in die gesellschaftliche Konstruktion, mit einer Abstimmung nicht kommen. Also das Frauenstimmrecht, der Zivildienst, es gibt mehrere Beispiele, wo ganz klar ist, die erste Abstimmung kann es nicht sein, die zweite auch nicht, die dritte vielleicht oder die vierte. Inzwischen hat diese Debatte doch, also um die unbezahlte Arbeit, doch eine gewisse Breite gewonnen. Und auch dazu sage ich was in meinem Text in dieser Neuauflage. Für mich hat sich dadurch mein Engagement verlagert. Und zwar aus meinem Engagement für die Volksinitiative für das bedingungslose Grundeinkommen hat sich ein Engagement dafür ergeben, dass wir die Frage, was eigentlich Wirtschaft ist, wozu die dient und was wir damit erreichen wollen, dass wir überhaupt wirtschaften, das müssen wir wirklich stellen. Diese Frage, die müssen wir ganz neu aufrollen. Und zwar nicht nur, aber auch als einzig plausiblen Rahmen für das bedingungslose Grundeinkommen. Grundeinkommen nur aufgrund der Erwerbsarbeit hat keinen Sinn. Wir müssen eine Care-Center, so wie ich das nenne, ja, so kann man alles schon nachlesen, wir brauchen eine Care-Centered Economy, um überhaupt sinnvoll über dieses Projekt nachdenken zu können. Wenn ich nämlich, wie die Mehrheit der sogenannten Ökonomen auch und auch die Mehrheit der Grundeinkommensaktivisten nur die Neuorganisation der bezahlten Arbeit im Blick habe und nicht den größeren, also den unbezahlten Teil der notwendigen Arbeit, der auf keinen Fall verschwinden wird, dann wird die Geschichte unvollständig und schief. Und das ist auch schon ein paar Mal passiert. Und dann wird das Grundeinkommen entweder gar nicht kommen, weil es dann nämlich tatsächlich utopisch ist, oder es wird sich als Hausfrauenlohn auswirken und das können wir nicht wollen. Diese berühmte Herdprämie. Nur wenn wir das ins Zentrum stellen, was die Ökonomin Adelheid Wiesecker das Ganze der Arbeit nennt, mit den je verschiedenen Logiken und Tempi dieser Arbeit, dann kann das Grundeinkommen gerecht und lebensfreundlich und vor allem auch emanzipatorisch wirken. So, also mein Engagement, ich bin nach wie vor für das Grundeinkommen, aber nur mit Care-Centered Economy. Und deshalb haben wir in der Schweiz im Dezember 2015, also nach dieser Abstimmung, einen Verein gegründet. Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie einen Verein gegründet, aber für dieses Anliegen braucht es einen. Und dieser Verein heißt WIC. WIC, Wirtschaft ist Care. Das kann ich Ihnen jetzt heute vielleicht nicht mehr ganz erklären, aber ich habe dazu für die Deutsche Heinrich-Böll-Stiftung eine Essay geschrieben, der heißt genau so, Wirtschaft ist Care. Oder die Wiederentdeckung des Selbstverständlichen. Da geht es genau darum, nochmal ganz von Grund auf nachzudenken darüber, was die Ökonomia, was nämlich die Lehre vom Haushalten bedeutet, eigentlich will und soll. Das erste Projekt dieses Vereins Wirtschaft ist Care ist eine Aktion, die heißt Karwoche ist Carewoche. Achtung, jetzt kommt ein Werbeblock. Diese Aktion baut auf die etymologische Verwandtschaft dieser Vorsilbe, die nur noch theologisch im Gebrauch ist, Car, mit dem Begriff Care. Car, ich nehme an, Sie sind alle noch so ein bisschen mit dem Christentum vertraut. Car heißt Trauer und wir trauern normalerweise in der Karwoche, weil da nämlich der Heiland gestorben ist. Trauersorge heißt Car und Care, das ist derselbe Wortstamm, heißt Sorge, Fürsorge. Und die Idee ist jetzt, im Sinne einer Bewusstwerdung darüber, was die Wirtschaft eigentlich soll, in der Karwoche, also in der Woche vor Ostern, nicht zu trauern, sondern einmal darüber nachzudenken, wie Jesus eigentlich gelebt hat. Und da kommen wir auf eine ganz interessante Geschichte, dass nämlich da ein Mann Care und damit die Wirtschaft, die Mitte der Wirtschaft ins Zentrum gestellt hat. Und das ist immerhin der Mann, auf den sich 2000 Jahre Christentumsgeschichte berufen. Da kommen wir in ganz in Gefilde, die nicht so angenehm sind, um drüber nachzudenken, aber das muss sein, nämlich unser aller Angewiesenheit und Abhängigkeit. Es sind nämlich nicht nur Babys und Kranke abhängig oder schwach, sondern wir alle, jeden Tag. Wir haben für diese Aktion eine Serie von 17 Postkarten plus Flyer gedruckt und da ist eine ganze Schachtel von denen und die können Sie sich nachher gratis mitnehmen. Diese Postkarten sind schon ziemlich weit rumgekommen und da geht es wie gesagt darum, sich diese Geschichte mal so richtig klar zu machen, bevor dann die nächste Abstimmung über das Grundeinkommen kommt, damit die nämlich nicht wieder so erwerbszentriert läuft. Wir haben jetzt beschlossen, Herr Hofer ist 2016 schon gelaufen, schon ziemlich weit rum im deutschsprachigen Raum. Wir wollen das 2017 auch wieder machen und dann immer weiter, 2018 und so weiter, bis zur nächsten Abstimmung. So ist also aus meinem Engagement für die Volksinitiative für ein bedingungsloses Grundeinkommen, die ich nach wie vor befürworte, ein verstärktes Engagement für die Wahrnehmung der unbezahlten Arbeit geworden, ohne dass ich für einen Hausfrauenlohn bin. Diese Unterscheidung ist ganz wichtig. Ich bin für ein bedingungsloses Grundeinkommen, aber aufgrund der Anerkennung der unbezahlten Arbeit, den größten Wirtschaftsfaktor überhaupt darstellt. Das gehört beides zusammen und daran merken Sie jetzt, die Politik braucht das Denken und es gibt ungeheuer viel zu tun. So, das war's.